Ich freue mich auf den Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen dürfen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und sind heute bei Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Und dieser Abschnitt aus Gottes Wort, der hat in gewisser Weise etwas mit dem Thema Ehe zu tun. Ja, die Ehe oder das Bild von Ehe hat sich in unserer Gesellschaft ja sehr stark verändert. Aber eigentlich ist die Ehe unter anderem eine Lebens- und eine Gütergemeinschaft. Das bedeutet, Ehepaare teilen ihr ganzes Leben miteinander, ihre Emotionen, ihren Alltag, Kinder, das soziale Umfeld und so weiter. Ehepaare sind, sie lieben sich und sie sind eine Einheit. Und Ehepartner teilen idealerweise auch ihr ganzes Eigentum miteinander. Was dem einen gehört, das gehört auch der anderen. Es wird alles geteilt. Und wir sehen in unserem Bibeltext heute, dass die Gemeinde Jesu Christi in gewisser Weise so wie eine Ehe ist. Es wird das Leben und auch die Güter miteinander geteilt. Und wir wollen jetzt diesen Text aus Gottes Wort gemeinsam lesen. Ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Apostelgeschichte 4, Abvers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das ist unser Text für heute Morgen. Wir bekommen hier einen Einblick in das Gemeindeleben der ersten Gemeinde vor 2000 Jahren. Tatsächlich gibt uns die Apostelgeschichte schon das zweite Mal so einen Einblick. Vielleicht erinnern wir uns an Kapitel 2. Wir hatten dort vom Pfingstwunder gelesen und dann wurde auch schon das Gemeindeleben damals beschrieben. Es hieß dort über die ersten Christen, dass sie beständig waren in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und dort haben wir auch schon gelesen, dass die ersten Christen alles miteinander geteilt haben. Und genau das sehen wir auch bei uns. Und deshalb habe ich diesen Text überschrieben mit dem Thema radikale Großzügigkeit. Wir bekommen den Einblick in diese erste Gemeinde und wir sehen, sie haben alles, was sie hatten, miteinander geteilt. Sie haben sich so sehr geliebt, dass sie ihren eigenen Besitz nicht für sich selbst behalten wollten, sondern dass sie den Bedürftigen unter sich gespendet haben. Sie haben radikale Großzügigkeit gelebt. Und genau dazu will uns dieser Bibeltext 2000 Jahre später in der heutigen Zeit auch ermutigen. Er will uns ermutigen, dazu auch großzügig zu sein. Und ich persönlich denke, dieser Text ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Ja, das ist nicht so kompliziert vom Kopf her, aber der Text ist sehr schwer in unserem Leben umzusetzen. Es hat mich persönlich in der Vorbereitung herausgefordert bei diesem Thema Großzügigkeit. Und ich denke, dass Gott uns heute alle herausfordern möchte und unsere Herzen bewegen möchte, das, was wir haben, mit anderen zu teilen. Und bevor wir jetzt tiefer in diesen Text einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, so wie wir gerade gesungen haben, wollen wir auch noch mal beten, dass du jetzt zu uns redest, dass du jetzt unsere Herzen bewegst durch dein Wort. Wir wollen beten, dass wir dich jetzt anbeten dürfen, indem wir auf dein Wort hören. Wir wollen beten, dass wir die Kraft deines Wortes jetzt erleben dürfen. Und wir beten, dass du dadurch unseren Glauben stärkst und uns neu ermutigst, dir zu gehorchen. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Ich habe diesen Text für uns in drei Teile aufgeteilt. Ihr seht es hier auf der Folie. Es geht zuerst um Einheit in Liebe. Das ist Vers 32. Dann um Einheit im Zeugnis. Das ist Vers 33. Und dann um Einheit im Besitz, die Verse 34 bis 37. Und wir wollen direkt mit dem ersten Punkt starten, Einheit in Liebe. Und wir lesen nochmal Vers 32 gemeinsam. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wir erinnern uns nochmal, die Gemeinde in Jerusalem damals war mittlerweile eine Megachurch, also sie war sehr, sehr groß. Es ist so, dass sehr viele Menschen auf einmal zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wir hatten das am Anfang von Kapitel 4 gesehen. Dort wird gesagt, dass 5000 Männer zum Glauben gekommen sind und zur Gemeinde hinzugetan wurden. Und da kommen dann noch die Frauen dazu und die Kinder. Also es hat wirklich eine große Erweckung damals in Jerusalem gegeben. Und obwohl die Christen so viele waren, obwohl die Gemeinde so groß war, war sie trotzdem eine Einheit. Vers 32 sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Das bedeutet, sie haben sich von Herzen geliebt. Sie waren füreinander da. Sie haben als eine Familie gelebt. Das passt sehr gut zu dem, was wir letzten Sonntag schon bedacht haben. Vielleicht erinnern wir uns, wir haben dort das Gebet dieser Gemeinde angeschaut und wir hatten dort gelesen, wie sie gebetet haben. Sie haben gebetet, indem sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben haben. Einmütig zu beten, das funktioniert nur, wenn man wirklich zusammengeschweißt ist. Und wir sehen ja auch, diese Gemeinde war nicht irgend so ein Fußballclub oder so, der halt sich gut verstanden hat oder sowas, sondern es war eine geistliche Einheit. Das, was sie verbunden hat, war der gemeinsame Glaube an Gott. Jesus Christus war ihr Zentrum, ihr Mittelpunkt. Sie waren gemeinsam auf Gottes Reich fokussiert. Sie hatten dieselbe Überzeugung und dieselbe Gesinnung. Und ich finde es richtig schön, die Gemeinde so zu sehen und das so hören zu können, wie sie ein Herz und eine Seele waren. Und wenn wir das so lesen, dann dürfen wir uns neu daran erinnern, das ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde so lebt. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde sich so lieb hat und so eine Einheit ist. Ich habe einen Freund, der ist schon seit einigen Jahren Pastor in einer Gemeinde. Er wurde damals berufen und hat dann das erste Mal als Pastor gepredigt. Lief eigentlich alles gut aus seiner Sicht. Am Ende des Gottesdienstes wurde der Schlusssegen gesprochen, der Gottesdienst war vorbei. Und dann auf einmal sind alle Leute aus der Gemeinde innerhalb von wenigen Minuten nach Hause gegangen. Sie haben sich ihre Jacken geschnappt, Hut aufgezogen, ab nach Hause gegangen. Und mein Freund, der Pastor, der war ganz verunsichert. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? War die Predigt irgendwie nicht so gut? Was ist hier los? Aber es hat sich schnell herausgestellt, das war ein ganz normaler Sonntag für diese Gemeinde. Das Gemeindeleben war auf eine Stunde pro Woche begrenzt. Die Christen in dieser Gemeinde waren zu dem Zeitpunkt keine echte Einheit. Und ich denke, wir als Gemeinde, wir dürfen umso dankbarer sein für die Liebe und für die Einheit, die in unserer Gemeinde herrscht. Ich denke, das ist wirklich ein Geschenk, was Gott uns gibt, dass wir so eine Familie sein dürfen und dass wir als Familie auch gemeinsam leben dürfen. Ich denke besonders die Familie Bozner und auch die Angehörigen, die jetzt den Jörg verloren haben, die durften das jetzt in den letzten Tagen sehr stark erleben, dass wir eine Familie sind. Und ich denke, wenn wir das so lesen dürfen, dann darf uns das auch ermutigen, dass wir weiter uns für diese Einheit einsetzen. Ja, wir dürfen beten, dass Gott uns das bewahrt. Es ist ein hohes Gut. Es ist angegriffen. Deswegen lasst uns beten, dass Gott uns zusammenschweißt immer mehr. Und ich denke, wir dürfen uns auch jeder ganz persönlich fragen, was kann ich denn eigentlich dazu beitragen, dass wir als Gemeinde eine Familie sind? Wir sehen also die Gemeinde damals in Jerusalem, sie war ein Herz und eine Seele. Und das hat dazu geführt, dass sie großzügig waren. Schaut nochmal mit mir in Vers 32, zweite Hälfte. Dort lesen wir, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Das heißt, das Motto in dieser Gemeinde war, was mein ist, ist dein. Sie haben nicht an ihren Besitz geklammert, sondern sie waren bereit, ihren Geschwistern zu teilen, das, was sie hatten. Und wir werden später im dritten Teil dann noch etwas tiefer darüber nachdenken. Wir haben jetzt also gesehen, diese erste Gemeinde in Jerusalem, sie war eine Einheit in ihrer Liebe. Und wir sehen als zweites, sie waren auch eine Einheit in ihrem Zeugnis. Lest nochmal mit mir Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Also die Predigt von den Aposteln über Jesus Christus, die ging weiter. Das haben wir jetzt schon mehrmals in der Apostelgeschichte gesehen. Die Apostel, sie waren Lehrer, sie waren Prediger. Und wir lesen hier, dass sie mit großer Kraft gepredigt haben. Das kann vielleicht bedeuten, dass Wunder geschehen sind. Vielleicht erinnern wir uns, das Gebet letzte Woche von der Gemeinde, dort hatten sie in Kapitel 4, Vers 30 Gott darum gebeten, dass er ihnen Wunder schenkt, um das Evangelium zu unterstreichen. Also vielleicht sind diese Wunder hier geschehen. Es kann aber auch sein, und ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass mit dieser großen Kraft, mit der die Apostel gepredigt haben, gemeint ist, dass Gottes Geist gewirkt hat. Ja, die Predigt, die ist zum Ziel gekommen. Menschen haben Jesus Christus wirklich kennengelernt, sind zum Glauben gekommen und wurden auch Teil der Gemeinde. Und wir sehen, was der Schwerpunkt dieser Predigt war, die die Apostel gehalten hatten. Der Schwerpunkt war die Auferstehung Jesu. Ja, die Apostel, die haben das ja hautnah miterlebt, dass Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und jetzt sind sie so begeistert, dass sie nicht anders können, als davon weiterzuerzählen. Auch das darf uns nochmal erinnern, was wir die letzten Wochen gehört haben. Es war ja so, dass den Aposteln eigentlich verboten wurde, vom Hohen Rat, also von den religiösen Führern, im Namen Jesu zu reden. Das war eigentlich streng verboten. Aber die Apostel wussten, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie konnten nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Und natürlich waren es vor allem die Apostel, die für dieses Zeugnis über Jesus verantwortlich waren. Sie waren die Leiter, sie waren die Prediger. Aber wir haben letzte Woche in dem Gebet der Gemeinde auch gesehen, dass die Gemeinde an dieser Verkündigung beteiligt war. Das war eine gemeinschaftliche Aufgabe. Sie hatten ja dafür gebetet, dass die Mission klappt, dass sie freimütig sind, um von Jesus weiterzuerzählen. Das heißt, die ganze Gemeinde stand hinter der Mission. Sie waren beteiligt daran. Sie waren gemeinsam fokussiert auf die Verkündigung von Jesus Christus. Und das bedeutet, diese Gemeinde, die ein Herz und eine Seele war, die sich so lieb hatte, die war dennoch nicht nur auf sich selber fokussiert, sondern sie hatte den Blick für andere. Sie hatte den Blick für Gottes Reich. Und ich denke, das ist auch wieder eine Ermutigung für uns als Gemeinde heute. Ich denke, das darf uns ermutigen, genauso zu sein. Wir dürfen als Familie leben, wir dürfen ein Herz und eine Seele sein. Das ist sehr wichtig, das ist gut, aber das bedeutet nicht, dass wir nur uns selber im Blick haben, sondern wir dürfen den Blick für die verlorene Welt haben. In gewisser Weise darf die Gemeinde Jesu wie so ein Leuchtturm sein. Ja, mitten in der Finsternis steht die Gemeinde Jesu als ein Leuchtturm und wir dürfen strahlen, indem wir die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt weitersagen. Ja, wir können verkündigen, Jesus ist der Retter der Welt. Er ist da und er will auch dich retten. Und dieses Thema, Zeugnis von Jesus ablegen, das hat unter anderem auch mit Gemeindegründung zu tun. Ja, Alfred hat vorhin schon dazu eingeladen, morgen Abend haben wir als Gemeinde hier einen Themenabend, einen Lehrabend über Gemeindegründung. Wir wollen in die Bibel gemeinsam reinschauen und sehen, warum dieses Thema auch für uns wichtig ist. Wenn du Zeit hast, dann sei doch gerne mit dabei. Gemeindegründung ist ein Weg, wie wir als Gemeinde den Blick für die verlorene Welt ausleben können. Wir haben also bisher gesehen, die Gemeinde in Jerusalem hat von Gottes Liebe weitererzählt und wir sehen in einem dritten Punkt, dass sie Gottes Liebe auch ganz praktisch ausgelebt haben. Sie waren eine Einheit in ihrem Besitz. Und wir lesen nochmal die Verse 34 und 35 zusammen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Also weil diese Gemeinde sich so geliebt hat, weil sie so eine Familie waren, haben sie auch Opfer füreinander gebracht. Die Christen haben sich umeinander gekümmert. Es lag ihnen auf dem Herzen, dass niemand unter ihnen Mangel leidet. Hier müssen wir uns daran erinnern, dass die Lebenswelt vor 2000 Jahren sehr anders war als unsere Lebenswelt hier heute in Deutschland. In Deutschland sind wir Wohlstand gewohnt. Es gibt ein Sozialsystem, wo letztlich alle, die Mangel leiden, aufgefangen werden können. Das ist ein großes Vorrecht, aber hier sind wir auch ziemlich verwöhnt. Wir müssen nur andere Länder heutzutage auf der Erde anschauen oder eben an die Zeit damals denken. Damals war die Zeit ganz anders, die Welt sah ganz anders aus. Armut war ein viel ernsteres Problem. Armut war viel weiter verbreitet. Und wenn wir daran denken, wie schlimm Armut damals war, ich denke, umso mehr können wir staunen über die Gemeinde. Sie haben sich gegenseitig versorgt. Sie waren nicht egoistisch und haben ihren Besitz so für mich behalten, ja, alles für mich, sondern sie haben geteilt. Es war ihnen wichtig, dass niemand Hunger leidet. Es war ihnen wichtig, dass niemand obdachlos ist. Sie haben sich umeinander gekümmert. Und wir lesen auch, wie die Gemeinde das damals gemacht hat. Warum hat keiner Mangel gelitten? Ja, weil die reichen Christen das, was sie hatten, verkauft haben, um es unter den Armen zu verteilen. Sie hatten Grundstücke und Häuser und einige waren bereit, diese zu verkaufen. Und so wurde der Erlös dieser Grundstücke und Häuser innerhalb der Gemeinde verteilt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Bericht liest. Ich finde das total bewegend. Ja, diese Christen waren bereit, wirklich sehr große Opfer füreinander zu bringen. Das eigene Haus zu verkaufen, das eigene Grundstück aufzugeben, das ist ein großer Schritt. Jetzt war es nicht so, dass wirklich jeder einzelne Christ in der Gemeinde sein Haus verkauft hat. Das haben sie nicht alle getan, da werden wir gleich auch noch drüber nachdenken. Aber sehr viele waren auf jeden Fall bereit dazu. Sie waren bereit dazu, ihr Eigentum wegzugeben. Viele haben ihren Besitz nicht als ihr eigen gesehen, so im Sinne von Finger weg, das gehört mir, sondern in ihrem Herzen gehörte ihr Eigentum eigentlich allen Christen in der Gemeinde. Alles deutet darauf hin, dass die Christen das absolut freiwillig gemacht haben. Sie wurden nicht dazu gezwungen. Es gab keine Pflicht, ja, wenn man zur Jerusalemer Gemeinde gehört, da musste man nicht irgendwie sofort sein Eigentum verkaufen. Das war freiwillig. Diese Großzügigkeit kam aus einem Herzen voller Liebe. Und die Wörter, die Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, die Wörter, die Lukas hier benutzt, die sind im ursprünglichen Griechischen alle eine bestimmte Zeitform, die deutlich macht, das war ein wiederholtes Geschehen. Das, was die Christen damals gemacht hatten, das ist regelmäßig passiert. Sie haben regelmäßig ihren Besitz verkauft und in der Gemeinde verteilt. Immer dann, wenn irgendjemand Mangel hatte, wenn irgendjemand zu wenig hatte, dann waren reichere Christen dazu bereit, Opfer zu bringen, um diese Person zu versorgen. Und einer dieser vorbildlichen Christen aus der Gemeinde, der war Josef. Der wird uns hier so als ein Beispiel, als ein Vorbild genannt. Wir lesen nochmal Vers 36. Und Vers 37, Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Sein Name war Josef Barnabas, er wird später in der Apostelgeschichte auch noch einmal genannt werden, er wird später gemeinsam mit Paulus Mission betreiben. Und dieser Mann wird uns hier als ein gutes Beispiel vorgestellt, als ein Vorbild. Und wir werden dann nächsten Sonntag in Kapitel 5 die Kehrseite sehen. Wir sehen dort schlechte Beispiele. Also so viel mal zu diesem Text aus Gottes Wort. Das waren die Verse, die wir heute gemeinsam bedenken dürfen. Jetzt haben wir einen Einblick bekommen in das Leben dieser ersten Gemeinde. Wie sind sie miteinander umgegangen? Wie haben sie miteinander gelebt? Und ich denke, die entscheidende Frage für uns als Gemeinde ist jetzt, was bedeutet das eigentlich für uns ganz praktisch? Wie sollen wir diese Verse jetzt auf unser Leben anwenden? Ich habe vor ein paar Jahren einen Mann getroffen, der hatte dazu eine ganz gute Idee, oder war eigentlich nicht so gut, ich erzähle es gleich. Wir hatten diesen Mann auf der Straße getroffen, ich war damals unterwegs mit einigen Christen. Und dieser Mann hat irgendwie mitbekommen, dass meine Freunde und ich Christen sind und er kam dann zu uns. Wir sind ins Gespräch miteinander gekommen, wir haben uns ein bisschen kennengelernt und er hat dann gesagt, er ist auch Christ. Und dieser Mann, der hatte uns etwas ganz Wichtiges zu sagen. Er hatte auf diesen Text hier Bezug genommen, Apostelgeschichte 4, Abvers 32, und er hat uns deutlich gemacht, wir leben in Sünde, weil wir Eigentum haben. Ja, er hat diese Verse gelesen und er hat sie als einen Befehl verstanden. Ja, als einen Befehl, jeder Christ muss sein Eigentum verkaufen und es muss innerhalb der Gemeinde verteilt werden. Privatbesitz ist verboten. Das war sehr interessant, mit diesem Mann zu sprechen. Wir haben ein bisschen diskutiert. Nach ein paar Minuten haben wir dann aufgegeben. Wir haben gemerkt, da haben wir keine Chance, den zu überzeugen. Aber ich glaube immer noch, dass dieser Mann falsch lag. Ich glaube, dass dieser Mann diese Verse falsch verstanden hat. Und das ist für uns eine Gelegenheit, mal ganz grundsätzlich über Bibelverständnis zu reden. Ja, immer wenn wir die Bibel aufschlagen und sie lesen, müssen wir uns daran erinnern oder vor Augen haben, was für eine Textart lese ich gerade. Ja, ist es ein Geschichtstext oder ein Gesetzestext oder Poesie oder Weisheit und so weiter. Und diese Verse, die wir hier vor uns haben, sie sind Geschichte. Sie sind nicht vorschreibend, sie schreiben uns nicht vor, wie wir zu leben haben, sie sind kein Befehl. Ja, das ist nicht, wie wenn wir ein Gesetz aus dem Alten Testament lesen oder wenn wir einen Paulustext lesen, wo uns sehr wohl Befehle gegeben werden. Sondern diese Verse, die wir hier lesen, sie sind beschreibend. Sie beschreiben uns, was damals passiert ist, sie sind Geschichte. Und das bedeutet für uns als Gemeinde, wir müssen die Gemeinde in Jerusalem nicht eins zu eins kopieren. Das, was sie gemacht haben, müssen wir nicht identisch als Befehl lesen. Das bedeutet, wir sind nicht verpflichtet, jetzt all unseren Besitz zu verkaufen und der Gemeinde zu spenden. Zu dem Ergebnis kommen wir auch, wenn wir die Apostelgeschichte so als Ganzes anschauen. Sowohl in Kapitel 2 als auch in Kapitel 12 lesen wir davon, dass Christen damals Häuser hatten. Ja, wir lesen davon, dass sie sich in den privaten Häusern getroffen haben. Daran merken wir, Christen hatten auch damals Privatbesitz. So viel vielleicht mal ganz grundsätzlich dazu, wie wir diese Verse lesen sollten. Sie sind Geschichte, sie sind beschreibend. Aber trotzdem dürfen wir uns das Leben auch nicht zu leicht machen. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt diesen Text lesen können und dann sagen können, ja schön, dass die damals so großzügig waren, ich mache das ein bisschen anders. Das geht natürlich nicht. Sondern Gott macht uns in der ganzen Bibel deutlich, Christen sind dazu aufgerufen, großzügig zu sein. Jesus hat uns dazu aufgerufen, großzügig zu sein. Er hat diese Bergpredigt gehalten, ganz bekannter Text. Und da hat er in Matthäus 6 diese bekannten Worte gesprochen, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Ja, das bedeutet, das, was uns als Nachfolger Jesu am wertvollsten ist, unser Schatz, das soll nichts auf dieser Erde sein. Nicht unser Geld, nicht unser Haus, nicht unser Partner, Erfolg, Anerkennung von Menschen und so weiter und so fort. All das sollen wir nicht sammeln. All das soll uns nicht so viel bedeuten. Das war die Lehre Jesu über Großzügigkeit. Und es gibt noch ein zweites Beispiel, wo die Bibel uns aufruft, im Neuen Testament dazu, großzügig zu sein. Und das steht in 1. Timotheus 6. Ich habe euch diesen Text hier auf der Folie auch mitgebracht. 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Taten, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Das ist jetzt ein Gebot. Und zwar ein Gebot an reiche Christen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns so umschauen, unsere Gemeinde ist eigentlich so ziemlich voll von reichen Christen. Wir haben sehr großen Wohlstand. Wir dürfen viele Privilegien genießen. Das bedeutet, diese Worte, die richten sich an uns. Wir sollen nicht stolz sein auf das, was wir haben. Wir sollen nicht hochmütig sein und auf andere hinabschauen. Wir sollen unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum hier auf der Erde setzen. Ja, sicher sind wir nicht dann, wenn wir ein volles Bankkonto haben oder wenn wir eine super Versicherung haben, sondern sicher sind wir dann, wenn wir auf Gottes Seite stehen. Statt ein volles Bankkonto haben zu wollen, dürfen wir freigebig sein. Ja, wir dürfen das weggeben und mit anderen teilen, was wir besitzen. Das bedeutet für dich als Christ, die ganze Bibel ruft dich dazu auf, wir sollen großzügig sein. Und wenn wir das vor Augen haben, dann dürfen wir wissen, unser Text, Apostelgeschichte 4, ist tatsächlich ein Vorbild für uns. Die Christen haben sich an das gehalten, was Gott sagt über Besitz. Sie waren freigebig, sie haben nicht daran gehangen, sie haben es gerne weggegeben. Deswegen sind sie ein Vorbild für uns. Jetzt haben wir ganz viel über Großzügigkeit nachgedacht. Ja, wir dürften über diese Gemeinde staunen, wie sie damals gelebt haben. Und jetzt müssen wir uns aber eine ganz grundlegende Frage stellen. Und diese grundlegende Frage ist, warum fällt es uns eigentlich so schwer, großzügig zu leben? Warum ist Großzügigkeit eine Ausnahme in unseren Herzen und auch in dieser Welt, in der wir leben? Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch so, dass wir als Menschen so oft egoistisch sind. Wir denken vor allem an uns. Wir sind sehr individualistisch, das heißt, wir selber sind immer im Zentrum unseres Denkens. Auf etwas zu verzichten, das fällt uns oft so schwer. Ja, ich habe mir von meinen Eltern mal sagen lassen, und schon als Kind war ich irgendwie ziemlich egoistisch und habe gerne die Dinge für mich behalten und nicht so gern mit meinen Brüdern geteilt. Ja, anstatt zu teilen, sind wir sogar oft neidisch auf andere. Ja, wir sehen das, was andere haben und wir denken, boah, das würde ich auch gerne haben, das würde ich vielleicht sogar gerne stehlen. Und wir müssen uns fragen, warum sind wir Menschen so? Warum ist Großzügigkeit die Ausnahme in unseren Herzen? Und die Bibel gibt uns genau darauf auch eine Antwort. Großzügigkeit fällt uns deshalb so schwer, weil wir als Menschen nicht mehr so sind, wie Gott uns ursprünglich gemacht hat. Ja, Gott hat die ersten Menschen perfekt erschaffen. Die ersten Menschen konnten mit Gott in Beziehung leben, in einer perfekten Beziehung. Die ersten Menschen konnten auch untereinander in Frieden und in Harmonie miteinander leben. Da gab es noch keinen Egoismus, es gab noch keinen Neid. Aber dann haben die Menschen gesündigt. Das heißt, sie haben gegen ihren Schöpfer rebelliert. Sie haben sich gegen ihn aufgelehnt und wollten ihre eigenen Wege gehen. Und so haben sie sich schuldig gemacht vor Gott. Und siehst du, genau in dem Moment, wo die Sünde in die Welt gekommen ist, ist in uns Menschen etwas kaputt gegangen. Unser Herz ist verdorben. Unser Herz schlägt jetzt nicht mehr für Gott, es schlägt auch nicht mehr für andere Menschen, sondern es schlägt für uns selber. Das heißt, Egoismus und Neid, das kommt aus unserem Herzen. Hass und Diebstahl kommt daher, dass unser Herz jetzt für uns selber schlägt und nicht für andere. Deswegen ist es so normal, dass wir uns als Menschen gegenseitig schlecht behandeln, anstatt uns zu lieben. Die Menschheit ist nicht mehr ein Herz und eine Seele. Wir sind nicht großzügig miteinander. Ich hoffe, dass du das weißt über dich selber. Das trifft auch auf dich zu. Auch du bist ein Mensch und deswegen tickt dein Herz ganz genauso. Aber es gibt eine frohe Botschaft für uns. Während wir selber egoistisch sind und so oft nur an uns denken, ist Gott ganz anders. Gott ist großzügig. Er hat etwas sehr Wertvolles für uns aufgegeben und uns geschenkt, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus war sehr reich im Himmel. Er hatte alles, was man sich wünschen kann. Er hatte keinen Mangel. Er hatte jeden Reichtum, den es gibt. Aber Jesus ist arm geworden. Er hat den Himmel verlassen. Er ist Mensch geworden, einer von uns. Er kam in diese kaputte Welt und er hat hier gelebt. Und siehst du, Jesus war der perfekte Mensch. Er war so, wie wir eigentlich sein sollten. Jesus hatte seine Mitmenschen lieb, sogar seine Feinde. Jesus hat anderen gedient. Jesus hat sich nicht geklammert an seinen eigenen Besitz und war irgendwie egoistisch. Überhaupt nicht. Wir lesen davon, dass der Teufel einmal Jesus begegnet ist und ihm angeboten hat, wenn du vor mir niederfällst, dann bekommst du alle Reiche dieser Welt. Ja? Also ein Riesenschatz. Aber Jesus ist hart geblieben. Er hat gesagt, nein, damit will ich nichts zu tun haben, verschwinde. Jesus hat nicht Dinge an sich genommen und hat für sich gelebt. Stattdessen hat er sich um Arme gekümmert. Er hat sich um Kranke gekümmert. Und Jesus hat sogar seinen eigenen Körper geopfert. Er hat sich schlagen lassen, er hat freiwillig gelitten und zuletzt hat Jesus sogar sein Leben gegeben. Jesus wurde arm am Kreuz. Er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Er hat die Schuld auf sich genommen für unseren Egoismus und für unseren Neid. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, dann schenkt er uns Vergebung unserer Schuld und dann schenkt uns Jesus seinen Reichtum, der eigentlich ihm gehört. Ja, wir können uns das so vorstellen, dass Jesus seinen Geldbeutel für uns aufmacht und dass er uns das gibt, was dort drinnen ist. Und Jesus hat für uns kein Geld, sondern Jesus schenkt uns seine Heiligkeit. Jesus teilt mit uns seine Gerechtigkeit. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann ist das das Geschenk, was er uns gibt. Jesus ist so großzügig, dass er uns alles schenkt, was er hat. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und das ist genau das, was wir als Gemeinde brauchen. Ja, wir haben jetzt so viel über Großzügigkeit nachgedacht. Und es ist doch so, dass wir uns als Christen ja schon wünschen, großzügiger zu sein. Ja, wir wollen das ja. Und das, was wir brauchen, ist die frohe Botschaft von Jesus. Ja, das ist genau die Art und Weise, wie Gott uns verändert. Gott gibt uns nicht ein weiteres Gebot und sagt einfach, sei großzügiger oder spende mehr. Nein, Gott verändert unser Herz. Er lässt uns begreifen, wie reich er uns beschenkt hat. Er lässt uns begreifen, wie großzügig er ist. Und so verändert er unser Herz, dass wir bereit sind, auch andere zu beschenken und gegenüber anderen großzügig zu sein. Liebe Gemeinde, das Evangelium verändert unser Leben. Das Evangelium verändert unser Herz. Und das Evangelium ist das Einzige, was uns dazu anspornen kann, wirklich radikal großzügig zu sein. Ich habe uns dazu passend auch einen Bibelvers mitgebracht, aus 2. Korinther 8, Vers 9. Dort ist es so, dass Paulus die Gemeinde in Korinth ermutigen wollte, großzügig zu sein, und er hat sie ermutigt mit dem Evangelium. Dort heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es bedeutet, als Kinder Gottes sind wir so reich beschenkt, dass wir auch andere reich beschenken dürfen. Das ist der Schlüssel für echte Großzügigkeit. Wenn du dich nach Veränderung danach sehnst, wie du mit deinem Besitz, mit deinem Geld umgehst, dann brauchst du vor allem das Evangelium von Jesus. Und ich will jetzt schließen mit einigen praktischen Anwendungen für unser Leben. Ich habe uns 6 Punkte mitgebracht, die wir auf unser Leben beziehen dürfen. Ich habe die Folie eigentlich so gebaut, dass man das nacheinander sieht, aber das macht gar nichts. Hier stehen diese 6 Punkte. Wir können das mit uns nach Hause nehmen, um darüber nachdenken zu können, wie können wir Großzügigkeit jetzt leben. Der erste Punkt ist, achte auf dein Herz. Wenn unser Herz an dem Besitz hier auf der Erde hängt, dann werden wir nie radikal großzügig sein. Wir brauchen eine Herzensveränderung. Gott muss uns erstmal ein neues Herz schenken. Die Bibel sagt, das passiert, wenn ein Mensch Christ wird, wenn er an Jesus glaubt, dann bekommt er ein neues Herz. Aber auch als Christen brauchen wir immer wieder Veränderung unserer Herzen. Deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, woran hängt dein Herz? Was ist dir am allerwertvollsten? Worauf vertrauen wir? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und was hindert uns eigentlich daran, großzügig zu sein? Ja, ich glaube, besonders das ist eine wichtige Frage. Was hindert uns eigentlich daran, großzügig zu sein? Und als ich so über mich und mein Herz nachgedacht habe, habe ich schnell gemerkt, was mir oft fehlt, ist Liebe. Der Grund, warum ich oft eher egoistisch mit meinem Besitz umgehe, ist, dass ich meinen Nächsten nicht so liebe, wie ich das eigentlich sollte. Ich will dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus mit Liebe? Und das hat ganz viel mit dem zweiten Punkt zu tun, den ich uns mitgeben will. Vertraue auf Gottes Geist. Die Christen damals, die haben nicht aus eigener Kraft so großzügig gelebt. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das haben wir schon in Apostelgeschichte 2 gesehen. Wenn wir uns nochmal kurz daran erinnern, Apostelgeschichte 2, es wird das Wunder von Pfingsten beschrieben. Das bedeutet, der Heilige Geist kam auf die ersten Christen und dann ist die Gemeinde entstanden und auch das Gemeindeleben. Das bedeutet, zuerst kam der Geist und dann kam Liebe und Großzügigkeit. Und ganz ähnlich auch in Kapitel 4, ja, ganz am Ende von diesem Text, worüber wir letzten Sonntag nachgedacht haben, heißt es ja dann in Vers 31, dass der Heilige Geist die Christen erfüllt hat. Und dann lesen wir von diesem wunderbaren Gemeindeleben. Das bedeutet, die Lektion für uns ist, der Geist Gottes schafft in uns Liebe und Einheit. Der Geist Gottes legt es uns aufs Herz, großzügig zu sein. Und das ist bei uns ganz genauso wie damals. Das heißt, wenn du dir wünschst, großzügiger zu sein, dann brauchst du vor allem Gottes Geist. Mach dich von Gott abhängig. Geh ins Gebet. Flehe ihn an, dass er dein Herz verändert, damit du freigebiger sein kannst. Ich habe noch einen dritten Punkt für uns. Erinnere dich daran, alles, was wir haben, gehört Gott. Ja, das ist eine Wahrheit, die für mich persönlich immer sehr wertvoll ist, eine Wahrheit aus Gottes Wort. Wir als Menschen, wir sind nur Verwalter von dem, was wir haben. Nichts auf unserem Konto, auch nicht unser Haus, nichts, was wir haben, gehört eigentlich uns, sondern Gott ist der Eigentümer. Wir sind nur Verwalter. Er hat uns ausgeliehen. Das bedeutet, wenn jeden Monat dein Lohn aufs Konto kommt, dann ist es nicht so, dass 10% Gott gehört und 90% uns. Nein, eigentlich gehört alles Gott. Ganz viel dürfen wir für uns selber benutzen, um zu überleben, um uns Essen zu kaufen, Trinken zu kaufen, alles, was dazugehört. Aber eigentlich gehört alles, was wir haben, Gott. Vielleicht hat dich das auch gerade ertappt, dass du auch immer mal wieder denkst, ja, Gott gehört irgendwie so 10% meines Lohns und der Rest gehört dann mir. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir verstehen, unser ganzes Leben, alles, was wir haben, gehört Gott, sind wir befreit dazu, Opfer zu bringen und sind wir befreit dazu, mit anderen zu teilen. Und ich denke, diese Wahrheit, dass alles eigentlich Gott gehört und wir nur Verwalter sind, ist auch wichtig zu bedenken. Ich will das kurz erwähnen. Die Bibel zeigt uns, dass wir gute Verwalter sind. Ja, Gott sagt uns, dass wir das gut verwalten sollen, was er uns anvertraut hat. Das bedeutet, wir dürfen fürs Alter vorsorgen, wir dürfen sparen für Investitionen. All das ist erlaubt, all das ist gut. Aber ich will uns noch einen vierten Punkt mitgeben, was wir aus diesem Text lernen dürfen, und zwar, gib gerne. Ja, das ist, denke ich, die Hauptsache, die wir aus diesem Text lernen sollen. Dass wir lernen, gerne zu geben. Als Gemeinde sind wir, so wie die Christen damals, dazu aufgerufen, die Bedürftigen zu versorgen. Das heißt, diejenigen unter uns, die wenig haben, die Mangel leiden, die vielleicht die Miete nicht bezahlen können oder was auch immer, die dürfen wir als Gemeinde unterstützen. Als Gemeindemitglieder, die wir hier fest zur Gemeinde gehören, dürfen wir auch unsere Finanzen neben vielen anderen Dingen einsetzen, um diese Gemeinde hier zu stärken. Das ist Teil unseres Dienstes. Aber wir dürfen auch andere Gemeinden und andere christliche Werke unterstützen. Ja, vielleicht ist es ein guter Verlag, den du unterstützen kannst, oder ein christliches Netzwerk, was eine gute Arbeit macht. Oder wir unterstützen ein Patenkind in einem armen Land. Oder wir laden arme Studenten zum Mittagessen am Sonntag ein. Oder wir helfen einem Rentner, der mit seiner Rente nicht mehr so gut über die Runden kommt. Und wir können die ein bisschen aufbessern, damit sein Leben leichter ist. Also so wie in einer Ehe das Leben und die Güter miteinander geteilt werden, so dürfen wir auch als Gemeinde leben. Was mein ist, ist dein. Und deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, wie kannst du großzügiger leben? Was sind praktische Dinge, die du wirklich direkt umsetzen kannst, um deinen Besitz mit anderen zu teilen? Ich will uns noch einen fünften Punkt mitgeben, den wir mit nach Hause nehmen dürfen, und zwar lebe genügsam, nicht luxuriös. Gottes Wort zeigt uns zwei Seiten in dem Umgang mit unser Geld, mit unserem Geld und alles, was Besitz und Wohlstand und so weiter angeht. Die eine Seite ist, dass Gott uns deutlich macht, wir dürfen Gottes gute Gaben genießen. Ja, das sehen wir zum Beispiel im Buch Prediger im Alten Testament. Das bedeutet, wir dürfen gutes Essen genießen, wir dürfen einen schönen Urlaub machen, wir dürfen Gottes gute Gaben genießen. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass Gott uns in seinem Wort zeigt, wir dürfen auch mit wenig zufrieden sein. Hör mal auf den Apostel Paulus, der hat es ganz wunderbar in Philipper 4 ausgedrückt. Philipper 4, die Verse 11 bis 13, da sagt er über sich selber, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Mir ist alles vertraut. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das bedeutet für uns, lebe genügsam. Sei mit dem zufrieden, was du hast, und dann gib den Rest weg. Ich weiß, das ist schwer, aber das ist das, wozu Gott uns einlädt in seinem Wort. Und ich will noch einen letzten praktischen Punkt mitgeben für uns persönlich. Vertraue auf Gottes Versorgung. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die mich oft hindert, großzügiger zu sein mit dem, was ich habe, dass ich denke, es reicht da nicht für mich. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er seine Kinder versorgt. Das hat schon Jesus gesagt. Er hat gesagt, wenn wir uns um ihn drehen, wenn wir nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann schenkt er uns alles, was wir brauchen in dieser Welt. Er gibt uns Essen und Trinken, Dach über dem Kopf, alle unsere Grundbedürfnisse stillt er. Das heißt, wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns versorgt. Und vor allem dürfen wir uns daran erinnern, dass er uns schon versorgt hat, und zwar in Jesus Christus. Vor ein paar Wochen hatten wir Taufe, wir haben dort über Kolosser 2 nachgedacht und konnten darüber nachdenken, dass wir als Christen in Jesus zur Fülle gebracht sind. Oder ich mag diesen Vers, Epheser 1, Vers 3, dort wird uns zugesprochen, dass wir als Christen gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das bedeutet, in Jesus haben wir schon alles, was wir brauchen. Durch Jesu Armut sind wir reich geworden. Und genau das darf uns als Gemeinde anspornen, auch großzügig zu sein und das zu teilen, was wir haben. Amen. Ich möchte gerne zum Abschluss beten, dass Gott uns in dieser Hinsicht auch verändert. Ja, lieber Vater, du siehst den Wunsch in unseren Herzen, dass wir dich ehren wollen mit allem, was wir haben, auch mit unserem Besitz. Und du siehst aber auch, wie unfähig wir oft selber dazu sind. Und deswegen wollen wir von Herzen beten, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist veränderst. Schenk, dass dein Geist unser Herz umkrempelt, sodass wir nicht hängen an dem, was wir hier auf der Erde haben, sondern dass wir ja, unseren Schatz wirklich bei dir im Himmel haben dürfen. Wir wollen beten, dass du unser Herz veränderst, dass du ja, veränderst, was unser wahrer Schatz ist. Wir wollen beten, dass wir immer tiefer das Evangelium begreifen dürfen, dass wir immer tiefer erkennen, wie reich wir in Jesus Christus eigentlich beschenkt sind. Und dann bitte hilf, dass dieser Reichtum uns auch dazu anspornt, das weiterzugeben, was wir haben. Schenk, dass wir großzügig sind in jeglicher Hinsicht. Schenk, dass wir großzügig sind mit dem Evangelium. Schenk, dass wir dich bezeugen in dieser Welt, persönlich und als ganze Gemeinde. Schenk, dass wir großzügig sind mit unseren Begabungen, mit unseren Ressourcen. Schenk, dass wir sie in dein Reich investieren. Und schenk, dass wir auch großzügig sind mit unserem Geld, mit unserem Besitz und mit allem, was du uns anvertraust. Schenk uns, dass wir als Gemeinde wirklich ein Herz und eine Seele sind. Und dann bitte hilf, dass wir unsere Nöte sehen und dass wir uns da unterstützen, wo wir Hilfe brauchen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.